Guten Abend, hallo. Ich bin ein bisschen allergisch, wegen den Pollen, die gerade fliegen. Deswegen Nase so ein bisschen. Atmen. Solange ihr mich verstehen könnt, ist, glaube ich, alles gut, ja? Ich habe eine Last auf der Brust und die werde ich jetzt rauspredigen. Das ist schon mal vorhergeschickt, ne? Manchmal ist es so bei Predigten, für vielleicht einen von euch ist da was dabei, für die anderen nicht. Das ist keine persönliche Predigt an irgendjemanden von euch. Das ist mehr etwas, das mir auf der Brust liegt, ne? Das schicke ich jetzt mal voraus. Okay? Gut. Ich verzichte auf die Frage, wie geht's euch? Weil wir haben keine Zeit auf eine ehrliche Antwort. So ehrlich muss man auch sein. Aber ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr den Tag ein bisschen genießen konntet. Und ich bete auch, dass die Gemeinschaft, die wir zusammen verbringen, das Singen, das Loben, das Preisen, das Bibellesen, etwas in uns weckt. Etwas in uns weckt, das vielleicht eingeschlafen ist oder vielleicht noch nie wirklich wach war. Ich will mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ich glaube, es ist die 7. Klasse. Ich bin im Deutschunterricht. Ich kriege mein Klassenheft zurück. Ich öffne das Klassenheft nach der Klausur, die wir geschrieben haben, und bin erschrocken. Ich frage mich, wie hatte es so weit kommen können? Ich habe ja vieles erwartet. Ich war nicht sonderlich illusioniert, dass ich jetzt eine sehr gute Note bekommen hätte. Aber das habe ich echt nicht kommen sehen. Was meint ihr? Was stand da drauf? Ungenügend wirklich, okay. Ihr denkt das Beste von mir. Vielen Dank. Ja, also eine 5 mangelhaft wäre schon schlimm genug, ne? Aber wie schlecht muss etwas sein, wenn es ungenügend ist und du eine 6 bekommst? Wie konnte ich da hinkommen so? Ich gucke mir das an. Ich habe 2 Seiten geschrieben. Na? Allein für die Einleitung hättest du 2, 3 Punkte kriegen müssen und dann wärst du schon wieder bei einer 5 minus oder so. Aber Punkt ungenügend? Jetzt muss man sagen, das hat ja alles ein bisschen Vorgeschichte. Deutschunterricht in der Schule war bei mir nie so das Lieblingsfach. Natürlich waren es immer die Lehrer, ne? Die Lehrer waren nicht gut, die haben mich nicht gemocht oder so. Das waren immer die anderen, ne? Ja. Ich gebe meinem Lehrer zum Teil die Schuld, weil er so die Liebe für die Sprache nicht so geweckt hat. Durch seine Art. Er kam rein, sagt immer, schlag Buch XY auf und macht Aufgabe 1, 2 und 3. Nichts erklärt, nichts gemacht, sondern einfach nur die Aufgaben machen. Am Ende haben wir irgendwann aufgegeben, weil wir nicht verstanden haben, was wir da tun. Und wir haben wortwörtlich aus dem Buch abgeschrieben. Wir haben uns angeschaut, was steht in der Aufgabe drin. Wir haben uns eine Passage in dem Beispieltext rausgesucht, haben das wortwörtlich abgeschrieben. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Lehrer das irgendwann mal einfach beim Namen genannt hätte. Jungs, ich erkenne, dass ihr gerade versucht, mich über den Tisch zu ziehen. Ich erkenne, dass ihr versucht zu schummeln. Kommt, ich erkläre euch das nochmal. Das ist nie passiert. Das waren die Klassen 5 und 6. Und dann kam ich in der 7. Klasse an eine Lehrerin, die gut war. Die es auch gut mit mir gemeint hat. Und so erinnere ich mich an diesen Tag, ich schlage das Heft auf, da steht 6 drin. Und ich denke mir, wie ist das so weit gekommen? Wie konnte es so weit kommen? Ich hatte noch nie bis dahin eine 6 gehabt. Und danach auch nie wieder. Ne? Deswegen war ich umso schockierter. Ich möchte heute mit euch gemeinsam über die Frage nach Ursache und Wirkung sprechen. Ursache und Wirkung. Ich will dem aber eine Sache vorausschicken, nämlich den Gedanken, Gott ist souverän. Gott kann machen, was richtig ist in seinen Augen. Gott ist nicht gebunden an meine, an deine Vorstellung, an unsere Gebete. Er hat Versprechen gegeben, die wird erhalten. Gott ist souverän. Und doch finden du und ich uns wieder in einer Welt, in der Ursache und Wirkung herrschen. Davon sollten sich Schüler öfter mal was anhören oder ansehen. Ne? Wir sagen ihnen ja, macht Hausaufgaben, geht lernen, übt die Sachen. Weil wir wissen, wie wichtig das ist, damit sich Inhalte tiefer einprägen. Weil wir wissen, dass sie von der vierten, von der ersten Klasse bis zur 13., vielleicht dann auch im Studium, eine gewisse Reife erlangen werden. In der Schule geht es, lasst uns mal ehrlich sein, nicht um die einzelnen Informationen, die man lernt. Es geht um die Fähigkeit, denken zu lernen, unterscheiden zu können, sich zurechtzufinden in dem Gewusel der Gedankenwelten da draußen. Vor allem in Mathematik ist das der Fall. Wer von euch hat höhere Mathematik im Alltag gebraucht? Mehr als Dreisatz habe ich nie gebraucht. Im Supermarkt. Na, damit bin ich zurechtgekommen. Ne? Aber du lernst trotzdem Dinge, um denken zu lernen. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass auch Gott uns Sachen mit auf den Weg gibt, bei denen, wenn wir uns weigern, sie umzusetzen, wir die Früchte unserer Entscheidungen spüren. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, ob das ein mulmiges Gefühl ist oder nicht. Ich möchte mit euch gemeinsam heute eine Textpassage lesen und wir wollen uns das Leben eines Mannes im Alten Testament anschauen. Und dann wollen wir uns Gedanken machen über uns selbst und Ableitungen zu uns treffen. Was wir machen ist, wir fangen an mit dem ersten Text in 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3 und wir lösen einen Vers aus dem Kontext jetzt heraus. Wer Zeit und Lust hat, darf sich gerne das gesamte Kapitel zu Hause nochmal durchlesen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Hier steht nämlich Folgendes drin. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Geist des Herrn. Hier in 2. Korinther 3, Vers 18 gibt uns Paulus ein allgemeingültiges Prinzip für das Leben mit auf den Weg. Die Dinge, mit denen wir uns am meisten beschäftigen, werden uns formen. Sie werden uns beeinflussen. Sei es zum Positiven, aber auch zum Negativen. Und jetzt mit diesem Gedanken des Textes von 2. Korinther 3, Vers 18 möchte ich, dass du dir mal ganz persönlich die Frage stellst. Bin ich dort, wo ich vor Gott sein wollte, sollte? Oder stehe ich noch woanders? Habe ich das Potenzial ergründet, das Gott in mich hineingelegt hat? Oder laufe ich davor weg? Bin ich dort, wo Gott mich haben wollte? Oder mache ich gerade mein eigenes Ding? Keiner muss darauf antworten. Wir nehmen diesen Gedanken mit. Denk nochmal ein paar Sekunden drüber nach. Bist du dort, wo Gott dich haben will? Ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass wir im Alltag des Lebens, das wie ein Strom uns mitreißt, uns mal die Zeit nehmen, durchzuatmen, still zu werden und zu überlegen. Verläuft mein Leben gerade in die Richtung, die sich Gott für mich wünscht, oder laufe ich vielleicht in eine andere Richtung davon? Was mich wundert ist, dass ich mir diese Frage schon relativ früh gestellt habe. Wo will ich irgendwann mal sein mit Gottes Hilfe? Wo will ich irgendwann mal, welche Art Mensch möchte ich vor Gott sein? Glaubt ihr, das macht eine Rolle, macht einen Unterschied, sich so eine Frage zu stellen? Wenn wir uns diese Frage nicht stellen, werden wir wie eine Fahne im Wind ziellos umhereilen. Wir müssen uns, Kraft Gottes, unsere Augen auf etwas ausrichten, das wie ein Anker für uns wirkt. Auf das wir, ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wenn ihr euch diese Passage von 2. Korinther 3 genauer anschaut, werdet ihr merken, hier sind nicht wir, die arbeiten. Gott wirkt durch seine Herrlichkeit. Und doch ist es wichtig, dass wir uns überlegen, Gott, Vater, wo sollen wir hin? Und wenn du heute unzufrieden bist, weil du vielleicht auch spürst, du pass auf, Gott, ich weiß, eigentlich müsste ich dahin, wo du mich haben willst, aber es fällt mir gar nicht schwer. Dann ist vielleicht diese Predigt heute auch etwas für dich. Wir müssen, und das ist meine Predigt heute, ich will warnen ein Stück weit, dass wir vernachlässigen, immer in Verbindung mit Gott zu sein. Es ist so eine allgemeine Aussage. Jeder von uns kennt diese Aussage. Und doch kann es sein, dass wir unbemerkt Stück für Stück uns von Gott distanzieren. Nicht so radikal. Nicht von wegen, ja, heute, ich komme nicht mehr in den Gottesdienst und ich gehe nie wieder in die Gemeinde und ich werde nie wieder beten. Nicht so radikal, sondern sukzessive, Stück für Stück, in kleinen Elementen, fangen wir an, Entscheidungen zu treffen, die Gott nicht gefallen. Es sind nicht immer die großen Dinge, bei denen wir in Rebellion ausarten und sagen, Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, tschüss. Manchmal sind es die ganz kleinen Sachen, die uns auf lange Sicht gesehen von Gott trennen. Ähnlich wie wir in der Schiffsfahrt, wenn wir den Kompass ausrichten, da macht's auf die Distanz von 10 Metern eine Abweichung von einem Grad keinen großen Unterschied. Aber auf die Distanz von 10.000 Metern oder hunderte Kilometer macht ein Grad den Unterschied, ob du das Ziel erreichst oder verfehlst. Ich glaube, dass Gott dir und mir einen ganz klaren, eine ganz klare Bedienungsanweisung mit auf den Weg gegeben hat, bei der wir, wenn wir seiner Bedienungsanweisung folgen, immer nah an seinem Herzen dran sind. Und wir wissen alle, dass uns bei Christus, dass wir uns davon nichts zu fürchten haben. Gott hat diese Bedienungseinladung für unser Leben und es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass wir jeden Moment unseres Lebens an seiner Seite stehen. Es gibt warnende Beispiele in der Bibel von Menschen, die als große Vorbilder gelten, bei denen man sich niemals hätte vorstellen können, dass sie jemals gegen Gott sündigen würden. Und auch ich höre das manchmal von Freunden und Bekannten, wenn ich mit ihnen im Dialog bin, ach, ich werde Gott niemals verlassen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wieso sollte ich denn? Lasst uns einen Text aufschlagen im Alten Testament. Ihr werdet es kennen, ihr werdet sicher davon gehört haben. Es wird euch sicher bekannt sein. 1. Könige, Kapitel 11. Ein Mann namens Salomo. Salomo ist der Sohn Davids, beauftragt mit der Aufgabe, als König über Israel zu herrschen und in die großen Fußstapfen seines Vaters Davids zu treten. Unter David war es noch nicht möglich, den Tempel zu bauen. Salomo hatte diese heilige Aufgabe anvertraut bekommen. Und wir kennen die Geschichten, bei denen Salomo von Gott einen Wunsch frei bekam. Und er hat sich weder Geld, Reichtümer, Luxusautos gewünscht. Ihr kennt seinen Wunsch. Der Wunsch nach Weisheit. Gott, schenke mir Weisheit. Bei der großen Verantwortung, die du mir gegeben hast, weise damit umzugehen. Und Gott sprach ihm zu, weil du dir dies gewünscht hast, kriegst du alles andere dazu. Gott ist gut, oder? Gott ist gnädig, er ist nicht knauserig. Wie kann das also sein, dass wir in 1. Könige, Kapitel 11, Folgendes lesen? Wir wollen ab Vers 3 lesen. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidoniter, und Milkom dem Greuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass er Altäre bauen ließ und Tempel für diese heidnischen Götter. Jetzt mag man sich wundern und sagen, ach Salomo, ach du Armer, wieso machst du sowas? Aber mir wird sowas niemals passieren. Wir müssen eine Sache lernen. Die menschliche Natur ist sehr wandelbar. Sie ist nicht beständig. Das, was Salomo passiert ist, kann auch dir und mir passieren, wenn wir hochmütig sind. Das, was uns leiten sollte, ist die Demut und das Wissen, Christus, trage mich. Wir sind nicht stark genug, um gegen die Wellen dieser Welt anzukämpfen. Aber wir haben einen Rettungsschwimmer, der uns festhält. Jemanden, der uns rettet. Aber kennt ihr das, wenn ihr im Wasser seid und ihr seid immer trinken und dann kommt jemand, der will euch helfen? Ja, da kann es sein, dass man in der Panik anfängt zu fuchteln, ne? Und dann, ja, was wäre, wenn man jetzt menschlich gesprochen dem Rettungsschwimmer eine scheuert und der wird ohnmächtig, ne? Ja, bei Jesus passiert das jetzt nicht. Aber manchmal wehrt man sich. In der Panik fangen auch wir an zu fuchteln. Und uns zu wehren. Dabei wollen wir alle eigentlich nur Sicherheit. Wir wollen eigentlich nur gerettet sein. Wir wollen das Gefühl von Geborgenheit. Aber in dem Moment unserer Unsicherheit fangen wir an zu fuchteln. Wenn wir uns das Leben von Salomo ansehen, einem Mann, der so weise war wie vor ihm, sonst keiner, dann sollte uns auch demütig stimmen. Was ist bei Salomo schiefgelaufen? Was ist passiert? Und ich will, dass ihr euch eine Sache bewusst macht. Egal, was mit Salomo passiert ist, das kam nicht über Nacht. Das kam nicht über Nacht. Es hieß hier in dem Text, als er alt geworden war. Da sind schon einige Jahre vergangen. Man könnte so sagen, ne? Seine Frauen haben ihn mürbe gemacht. Ja, das ist jetzt nichts gegen Frauen, das ist nur gegen die heidnischen Frauen, ne, die ihn dann verführt haben. Ne? Aber mit der Zeit ist auch die Liebe zu den Frauen gewachsen. Das ist doch nichts Schlechtes, oder? Das ist doch nichts Schlechtes, wenn Liebe wächst, oder? Wenn partnerschaftliche Liebe wächst und zusammen zur Reife führt, ist doch was Gutes. Und doch, in dem Fall war das Resultat ein schlechtes. Bei dir und bei mir wird es viele Bereiche unseres Lebens geben, bei denen wir über Zeit mürbe gemacht werden. Bei denen wir über Zeit müde gemacht werden, Gott zu folgen, weil, ist doch auch emotional irgendwie verständlich, ne? Du betest und betest und es passiert nichts. Und dann betest du nochmal und es passiert immer noch nichts. Und irgendwann wird man müde. Gott, wo bist du? Was ist passiert? Weil wir, und das klingt jetzt unangenehm, ich sag's trotzdem, weil wir keine Geduld haben. Ich will das einschränken. Wenn ich jetzt eine Woche für eine Sache bete und sie kommt nicht, dann bin ich nicht geduldig. Wenn ich 10 Jahre für eine Sache bete, bin ich geduldig. Und doch ist Gott souverän. Gott ist und bleibt souverän, auch wenn nicht jedes meiner Anliegen gehört oder erfüllt wurde, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dann, in solchen Momenten der Reibung, Ist es nachvollziehbar, dass man sich irgendwo Lösungen sucht, die mich voranbringen, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen? Salomo mag sich auch gedacht haben, pass auf, wie kann ich das Evangelium in der ganzen Welt verkünden? Ich werde einfach alle Königstöchter heiraten und dann werde ich Gott zu denen bringen. Das ist jetzt spekuliert, ne? Ich spekuliere gerade nur, ne? Also, Salomo hätte eine weise Ausrede, um sich einzureden, dass das, was er hier tut, auch zum Wohle und Segen Gottes dienen könne. Wisst ihr, was mich wundert? Mich wundert, dass Gott nicht eingreift und es ihm verbietet. Das wäre ja möglich gewesen, oder? Gott, der allmächtige Schöpfer im Himmel, hat einen Plan. Und der Plan sieht so aus. Und jeder, der nicht mit dem Plan einhergeht oder so, der wird ersetzt mit jemandem, der besser ist. Aber Gott sagt sich, Salomo, ich finde das nicht gut. Er lässt ihn die Konsequenzen von Ursache und Wirkung spüren. Er lädt ihn zur Buße ein, damit er versteht, dass das, was er tut, nicht richtig ist. Wie er sich dann entscheidet, bleibt bei ihm. Gott segt ihn nicht ab. Gott bleibt an seiner Seite. Wenn wir Fehler machen, kennen wir diese Stimme im Kopf, die sagen, okay, mein Leben ist jetzt vorbei, so, ne? Jetzt kann ich einpacken. Ja, morgen brauche ich gar nicht aus dem Bett aufstehen, so. Ja. Jetzt ist der Zug sowieso abgefahren. Aber das ist unser Gefühl. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, wie wir sie in Christus erleben. Christus eröffnet uns Möglichkeiten dort, wo wir nur geschlossene Türen sehen. Dort hat Christus noch tausende Möglichkeiten, mit uns weiterzuarbeiten und uns zu rufen. Wenn wir zurückgehen in den Text von 2. Korinther 3, Vers 18, ist die Einladung, dass wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, und verwandelt werden. Das heißt, auch dieses Verwandeln geschieht an uns und das nicht, dass wir aktiv vorantreiben werden. Und so sehen wir das ja auch bei jungen Leuten, wenn sie Filme sehen, dass sie gewisse Tendenzen übernehmen von dem, was sie dort im Bildschirm gesehen haben. Und jeder, der Kinder hat, weiß, du kannst denen erzählen, was du willst. Die machen dir sowieso alles nach. Weil Kinder am Beispiel lernen, an dem, was sie sehen. Wir haben das Zeugnis Jesu in der Schrift. Wir können Jesus sehen. Wenn wir täglich lesen, haben wir Jesus vor Augen, wie er in schwierigen, brenzligen Situationen umgeht, wie er seine liebevolle Hand ausstreckt, um Menschen zu rufen, die von anderen abgelehnt wurden. Wir können Jesus sehen. Und Jesus ist das unverhüllte Bild Gottes. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir, wie Gott der Vater mit Menschen umgeht. Und es war schon immer so, dass das, was wir sehen, uns verändern soll. Beim Lesen der 10 Gebote mag man meinen, es geht hier um die Dinge, die ich tue. Ich soll nicht lügen, ich soll nicht stehlen und all diese Dinge. Aber Gott ist derjenige, der nicht lügt. Gott würde niemals die Ehe brechen. Gott würde den Sabbat halten. Gott würde alle diese Dinge nicht tun, die andere verletzen. Und an seinem Beispiel sollen wir lernen, wie wir miteinander umgehen. Die Frage ist dann manchmal, wenn du und ich ziellos durch den Alltag laufen, durch unser Leben laufen, kann es sein, dass unsere Ausrichtung gar nicht klar ist. Wo will ich hin? Was will ich eigentlich erreichen? Und wir treffen Entscheidungen, für die wir dann die Verantwortung tragen müssen. Manchmal treffen auch andere Leute Entscheidungen an uns, vor allem wenn wir jünger sind. Da haben wir kaum bis kein Mitspracherecht. Und doch hat Gott einen Weg für uns bereit. Gott hat einen Weg für uns bereit, den wir mit ihm gehen dürfen. Tag für Tag für Tag. Und so wie es bei Salomo war, dass auch sein Fall nicht über Nacht kam, will ich den Glauben mit einem Handy vergleichen. Ein Handy hat einen Akku. Wenn du morgens aus dem Haus gehst und nur siehst die Anzeige auf deinem Handy, die bei 100% steht, dann bist du beruhigt, weil du weißt, ich komme locker durch den Tag. Aber je älter das Handy wird, kann es sein, dass die Akkuleistung des Handys nachlässt. Und wenn du dann nach 10 Stunden Laden und dann 10 Minuten Benutzen siehst, dass dein Akku nur noch bei 15% ist, dann weißt du, mein Akku ist gerade nicht gesund. Meinem Akku geht's nicht gut. Und das macht Panik. Ja, so geht's mir zumindest, wenn ich so um 16 Uhr gucke auf mein Handy und ich habe noch 20% Akku. Ist kein gutes Gefühl. Jetzt bei Salomo, ne? Wenn der seinen Dienst beginnt, er ist von Gott gerufen als Nachfolger Davids und er ist mit Gott verbunden. Wie ein Herz und eine Seele. Sein Akku ist auf 100%. Und du, ich, Salomo, jeder Mensch wird bei 100% Akkuleistung Entscheidungen treffen, die 100% Akkuleistung entsprechen. Bei 100% Akkuleistung könnte ich mir niemals vorstellen, dass ich jemals auch nur einen Schritt von Gott abweiche. Ich werde immer an der Seite Gottes sein. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Aber wenn du dann mal eine Woche nicht an der Ladestation warst und dein Akku fällt oder fällt, dann triffst du andere Entscheidungen. Entscheidungen, von denen du jetzt nicht weißt, wie die sind. Und je tiefer unser Akkustand ist, desto schlechtere Entscheidungen treffen wir. Und jetzt ist es so, wenn wir uns entscheiden, Buße zu tun, zu Gott umzukehren, was erwarten wir jetzt? Erwarten wir, dass wir den Stecker in die Ladestation stecken und zack, ist ein Wunder geschehen und mein Akku ist auf 100%. Erwarten wir das? Dann haben wir es schwer. Weil Gott, der in Ursache und Wirkung denkt und das Leben nach Ursache und Wirkung ausgelegt hat, sagt, wenn du bei 20% dein Handy in die Akkuleiste steckst, in die Steckdose steckst, dann musst du laden. Du musst laden. Und nicht von heute auf morgen, nicht von jetzt auf gleich. Manchmal braucht das Zeit. Und dann frage ich dich, hast du die Geduld dafür? Hast du die Geduld dafür, dein Akku bei Gott endlich mal aufzuladen? Weil das, was wir hier sehen, ist, dass die Verwandlung, die in 2. Korinther 3, Vers 18 beschrieben wird, wie folgt aussieht: Wir in einem Spiegel werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist ein Prozess. Die Verwandlung in das Ebenbild, das wir betrachten, kommt nicht sofort. Es dauert Zeit. Es dauert Zeit, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Es dauert Zeit, neue Gewohnheiten zu bilden. Und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Niemand weiß, wie lange das dauert. Und Gott ist so unterschiedlich mit jedem Einzelnen von uns. Auch das, was ich jetzt sage, ja, Gott ist souverän. Gott kann machen, was er will. Und wir erleben und wir kennen Menschen, die im Gebet zu Gott gekommen sind und gebeten haben, Gott, hilf mir. Und sie waren aufgeladen sofort. Menschen, die mit Süchten zu Jesus kommen und sagen, nimm diese Sucht von mir, und Gott nimmt sie ihnen weg. Und sie haben fortan nie wieder Probleme. Wir kennen solche Menschen auch im persönlichen Umfeld. Aber das ist nicht bei allen so. Es gibt Menschen, die in ehrlicher Buße vor Christus treten und ringen mit einer jeden schlechten Gewohnheit, die sie haben. Tag für Tag für Tag. Gott geht nicht immer nach demselben Schema vor. Gott schreibt deine Geschichte ganz individuell. Aber die Einladung auf Christus zu schauen und dich von ihm ermutigen zu lassen. Weil das, was uns manchmal fehlt, ist, wenn wir versagen, ein tröstendes Wort, eine Ermutigung, die uns in den Arm nimmt und sagt, es ist nicht so schlimm. Es war nicht gut, aber komm nach Hause. Ich wünsche mir, dass wir unseren Akku endlich mal aufladen. Dass wir das ernster nehmen. Auch unsere Beziehung mit Gott ernst genug nehmen, sodass wir immer in Verbundenheit mit Gott sind. Weil wir den Preis nicht abschätzen können, wenn unser Akku fällt und fällt und fällt. Und dieser schleichende Prozess kann damit beginnen, dass du heute Abend nach Hause gehst und sagst, ah, ich bin so müde, ich lege mich jetzt ohne Gebet ins Bett. Und morgens wachst du auf, denkst mir, okay, ich muss los, ich habe verschlafen. Und ehe du dich versiehst, sind Wochen vergangen, als du das letzte Gebet gesprochen hast. Und ich zähle jetzt diese Gebete, die wir vor dem Essen sprechen, nicht unbedingt mit, weil die manchmal auch aus purer Gewohnheit kommen. Ist was anderes als ein inbrünstiges Gebet vor Gott. Und wenn du dann schon 2-3 Wochen nicht gebetet hast, geht vielleicht der nächste Angriff los. Wann hast du das letzte Mal das Wort Gottes geöffnet, um darin zu lesen? Nicht um etwas zu lernen, nicht um etwas vorzubereiten, sondern einfach nur in der Gegenwart Gottes zu sein. So leicht und doch manchmal so schwer. Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns, dass die Verheißungen Christi, der Erlösung in unserem Leben wahr werden. Gott ist souverän. Er wird seine Versprechen halten. Aber es gibt so viele Beispiele in der Bibel, bei denen wir sehen, dass Gott nicht Leute daran hindert, schlechte Entscheidungen zu treffen. Er begünstigt das nicht, aber er hindert sie nicht daran. Und so treffen auch du und ich tagtäglich schlechte Entscheidungen, die uns langfristig gar nicht gut tun. Die Frage ist, wo will ich hin? Will ich an der Seite Gottes stehen? Dann müsste ich mir die Frage stellen, damit ich an der Seite Gottes bin, welche Entscheidungen tagtäglich muss ich treffen, damit mein Ziel begünstigt wird? Im Vergleich, wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu machen, das ist jetzt ein persönliches Beispiel. Ich nehme mir das jährlich immer vor. Ne? Klappen tut das relativ selten. Ne? Aber okay, aber um das zu veranschaulichen. Wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu machen, aber dann bei jeder möglichen Entscheidung weigere ich mich, Sport zu machen, dann treffe ich Entscheidungen, die gegen meine eigentlichen Ziele stehen. Wir hatten am Montag im Bibelkreis über Jakobus 3 gesprochen, unter anderem, wie wichtig es ist, dass wir als Christen vorsichtig mit der Zunge sind, vorsichtig mit schlechtem Reden übereinander. Mir ist es ein Anliegen, weil ich merke, wir sollten tatsächlich uns eine neue Gewohnheit schaffen, dass wir gut über andere denken und nichts Schlechtes sagen über andere Leute. Dass jedes Wort, das aus unserem Mund kommt, Menschen segnet. Jetzt kann ich sagen, ich liebe Gott, habe aber viele schlechte Worte für meinen Nächsten, vielleicht sogar begründet, ja? Und lasst uns mal ehrlich sein, es gibt heutzutage so viele Gründe, sich zu ärgern, ne? Es gibt so viel Böses. Es ist keine Ausrede dafür, dass wir das auch tragen und unterstützen, weil Christus es anders gehandhabt hat. Wenn unser Ziel ist, Christus nachzufolgen, dann sollten wir uns erstmal an die eigene Nase fassen. Demütiger sein. Und demütiger bedeutet für mich eben auch, weniger auf mich zu schauen mehr auf Christus zu schauen. Er hat gesagt, er wird allen Leuten vergeben, die zu ihm kommen, wenn sie ihre Sünden bekennen. Wir können uns gewiss sein, dass Christus mit uns diesen Weg geht. Die Absicht Christi für dein Leben ist klar. Was er von dir will, ist, was willst du? Willst du auch an seiner Seite gehen? Willst du auch mit ihm leben? Dann schau auf ihn. Schau mehr auf Jesus, weniger auf den Prediger. Schau mehr in das Wort Gottes. Amen.